Die Nachrichten von SRF um 9 Uhr mit Yvonne Lambricker. Reaktionen auf geplante US-Zölle. Was würden 31% für die Schweizer Tech-Industrie bedeuten? Und weniger hart soll es die EU mit 20% treffen. Wie sie darauf reagieren könnte, erläutert unser EU-Korrespondent. Und das Wetter, meist sonnig, am Morgen noch kühl, danach steigt die Temperatur auf 17 bis 21 Grad. Es ist ein gewaltiges Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump angekündigt hat. Auch die Schweiz trifft es mit geplanten Zöllen in Höhe von 31% auf Exporte in die USA. Und dies ab kommendem Mittwoch. Was würden die neuen US-Zölle für die Schweizer Tech-Industrie bedeuten? Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem, ist enttäuscht und sagt, es gebe keine nachvollziehbaren Gründe für die geplanten Zölle. Er befürchtet, dass Schweizer Unternehmen Kundinnen und Kunden verlieren könnten.
Also bei einem Zoll von über 30% reden wir nicht mehr von einer graduellen Verteuerung oder einer graduellen Verschlechterung der Wettbewerbssituation, dann sind die Auswirkungen massiv. Wir sind in Konkurrenz oftmals mit Konkurrenten aus der EU, aus dem deutschen Raum, aus dem norditalienischen Raum. Und dort sind die Zölle, ich sage jetzt, nur 20%. So haben wir gegenüber der EU einen relativen Nachteil von 10%. Und dann ist das einfach etwas günstiger und dann kann der Kunde natürlich auch ausweichen.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schreibt in einer ersten Reaktion, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis. Er werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Die US-Zölle treffen, wie gehört, auch die Europäische Union. Sie soll es aber eben weniger hart treffen als die Schweiz. Vorgesehen sind für Produkte aus der EU, die in die USA exportiert werden, Zölle von 20%. Europa sei bereit zu reagieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie könnte denn eine Reaktion aussehen? Dazu sagt EU-Korrespondent Charles Lieper.
Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Trump hat die EU die Instrumente ihrer Handelspolitik aufdatiert, angepasst, verschärft. In meinen Augen kann sie all diese Instrumente nun nutzen, auch ganz harte Maßnahmen ergreifen. Die EU könnte zum Beispiel US-Firmen an öffentlichen Ausschreibungen ausschließen in der EU oder auch Zölle auf Dienstleistungen erheben. Das trifft dann die Tech. Firmen wie Google oder Meta. Aber in jedem Fall werden ja jetzt auf beiden Seiten sehr hohe Handelsbarrieren errichtet. Und das ist in jedem Fall schlecht, wirtschaftlich schlecht für beide Seiten. Und es gibt also jetzt ständig eine Abwägung zu machen, wie stark Gegenmaßnahmen die eigene europäische Exportindustrie trifft. Und das ist natürlich alles andere als eine leichte Aufgabe für die EU-Kommission.
Sagt EU-Korrespondent Charles Lieper. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist zu einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest eingetroffen. Geplant ist ein Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban und auch mit dem ungarischen Staatspräsidenten Tomasz Sulyok. Es ist der erste Besuch Netanyahus in Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im letzten November einen Haftbefehl gegen ihn verhängt hat, wegen Israels Vorgehen im Gazakrieg. Als Mitgliedstaat des Gerichtshofs müsste Ungarn Netanyahu festnehmen, dazu kommt es aber nicht. Regierungschef Viktor Orban hatte schon im November angekündigt, er lehne den Haftbefehl ab und hatte Netanyahu eingeladen. Fast eine Woche nach dem starken Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 3000 gestiegen. Das sagt die Militärregierung. Rettungsteams hätten weitere Leichen gefunden und noch immer würden Menschen vermisst. Das Beben am vergangenen Freitag hatte eine Stärke von 7,7. Das Zentrum lag in der Nähe von Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars. Seit mehreren Jahren herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Die Kämpfe machen die Rettungsarbeiten noch schwieriger. Es gibt Berichte, dass nur wenige Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete gelangen. Nun hat die Militärregierung eine dreiwöchige Waffenruhe angekündigt, um die Hilfsmaßnahmen zu erleichtern. Die Börsendaten von SIX, der Euro wird zu 95,46 Rappen gehandelt und der Dollar zu 86,92 Rappen. Das Wetter, heute ist es überall sonnig. Nach einem kühlen Morgen wird es 17 bis 21 Grad warm. Die Bise bläst nur noch schwach. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Frank Estermann.
SRF 2 Kultur.
Comeback. Was das heisst, wissen alle, behaupte ich jetzt mal. Und genauso heisst auch das neue Stück von Eugénie Repetit. Jurassische Tänzerin, Choreografin und Comédienne. Und eben nach längerer Abwesenheit kehrt sie jetzt auf die Bühne zurück, gibt ihr Comeback. Mehr zu ihrem Stück und ihr selbst gibt es in etwa 10 Minuten hier in der Sendung Künste im Gespräch. Ich bin Caroline Lüchinger. Im ersten Teil der Sendung bleiben wir auf der Bühne. Es geht um Superbugs, also um Bakterien, um einen Bakterienstamm, der gegen mehrere Antibiotika resistent ist. Sie sind eine große Gefahr im Gesundheitswesen, diese Superbugs. Und Superbug, beziehungsweise Surviving Superbugs, A Dance to Resist, so heißt ein neues Bühnenprojekt. Es wird nächste Woche zweimal in Basel gezeigt. Die Musik, die kommt vom israelischen Komponisten Yair Klartak. Annelies Berger.
Bevor er anfing zu komponieren, hat sich der Komponist kundig gemacht an der Universität Basel, am Biozentrum.
Wir haben einen Professor von dem Biozentrum in Basel getroffen und er hat sehr klar alles erklärt. Und das war so interessant. Also es gibt wie ein Krimi. Jede Bakterie und jede Zelle von Antibiotika haben diesen Streit und diesen ganz komplexen Krieg. Ich finde das Wahnsinn, wie viel in unserem Körper passiert.
Der Komponist Yair Klartak, der sich mit Antibiotikaresistenzen befasst für sein aktuelles Projekt. Es ist ein hochaktuelles Thema, dass Antibiotika nicht mehr wirken, weil zu viele davon kursieren und damit auch die Erreger immer aggressiver werden. Bis 2050 könnten laut einer Studie mehr als 39 Millionen Menschen an antibiotikaresistenten Keimen sterben. WHO-ExpertInnen warnen, der Antibiotikamissbrauch muss dringend eingedämmt werden. Aus dieser konkreten Warnung nun Musik abzuleiten, für Klartak eine willkommene Herausforderung.
Ich muss sagen, dass diese Mischung, diese Beziehung zwischen Wissenschaft und Kunst nicht fremd bei mir ist. Also ich komme aus sehr wissenschaftlicher Familie mit Physiker und Mathematiker und so weiter und bin selbst auch, also ich habe Informatik studiert.
Und so hat er sich auf dieses Abenteuer eingelassen, Musik zu schreiben über ein wissenschaftliches Thema, eben Antibiotikaresistenzen. Surviving Superbugs, A Dance to Resist, so heißt das Projekt des Festivals Interfinity. Diese Plattform widmet sich seit mehreren Jahren außermusikalischen Themen aus der Wissenschaft, zum Beispiel Quantenphysik, Chronobiologie oder letztes Jahr künstliche Intelligenz. Nun also der Kampf gegen Superbugs, also gegen die Bakterien, die jedes Antibiotika überleben. In Podien und Lesungen rund um das Stück werden die gesundheits- und gesellschaftspolitischen Auswirkungen durch Antibiotikaresistenzen mit Fachleuten diskutiert. Aber im Mittelpunkt steht die Musik. Sie soll dem Thema mehr Resonanz verleihen. Aber wie soll das gehen? Was will der Komponist erreichen mit seinem Stück? Erstmal möchte er, dass wir sensibilisiert werden auf das, was in unseren Körpern passiert.
Was ich höre, was ich sehe, diese Bewegungen von den Tänzern, diese Klänge von den Musikern, sie repräsentieren etwas, die in meinem eigenen Körper passiert. Und dann kann ich damit mehr Aufmerksamkeit geben. Also was ist das? Was passiert in meinem Körper? Also was passiert in meiner inneren Welt? Das wäre bei mir ein sehr positives Resultat von diesem Projekt.
Wie klingt denn das? Wie klingt dieser Krimi, der da abläuft, wenn wir zum Beispiel einen Infekt haben und versuchen, diesen mit Antibiotika zu bekämpfen?
Ja, Es ist schwierig, auch mit Wörtern diese Klänge zu beschreiben. Ich habe viel über Textur gedacht, weil es gibt diese Multiplizität, also von Ereignissen und von Zellen, dass es gibt so viel und wir sehen sie immer so als Textur. Wenn man das Blut sieht, kommt das als Textur, ja? Wir können nicht die individuelle Zelle sehen. Und diese Idee von Textur ist sehr zentral in mein musikalisches Denken. Es gibt so auch einen Begriff, Granular Synthesis, diese Idee von granulärer Sound, die von vielen kleinen musikalischen Zellen konstruiert. Diese Metaphoren sind sehr wichtig in meinem musikalischen Denken.
Die komplexen Vorgänge in unserem Körper also metaphorisch in die Musik übertragen. Überhaupt findet der israelische Komponist, der unter anderem auch in Basel studiert hat, dass Wissenschaft und Kunst einiges gemeinsam haben. Zum Beispiel intuitiv agieren zu können.
Wenn man so Mathematik lerne, dann gibt es diese abstrakten Dinge wie Unendlichkeit oder die viele Dimensionen und solche Dinge. Und man muss eine Intuition entwickeln. Also wie kann man Unendlichkeit vorstellen? Und das ist genauso, wenn ich so eine komplexe Klangstruktur bilde, eine komplexe Textur von vielen kleinen Klängen, muss ich so eine Intuition entwickeln? Also wie würde das klingen? Wie würde das entwickeln?
Also ist der Prozess des Komponierens gar nicht so anders wie die Arbeit eines Mathematikers oder einer Physikerin. Ja, das abstrakte Denken, das muss man sowohl als Komponist wie als Wissenschaftlerin haben, meint Jair Klartak.
Also bei diesem Aspekt, dieses abstrakte Denken, man braucht dieses sehr abstrakte Denken, aber das Ziel natürlich ist sehr anders. Also ich will etwas von meiner inneren Welt entdecken und nicht von der äußeren Welt irgendwie.
Immer wieder spricht der Komponist in unserem Interview von dieser inneren Welt und davon, dass er, der sich als sehr rationalen Menschen bezeichnet, durch die Musik Dinge erleben könne, die er sonst nie fühlen würde. Es gehe darum, mit Kunst Lücken zu füllen, individuelle innere Bedürfnisse zu befriedigen.
Man hat verschiedene Bedürfnisse, wo Musik kann etwas füllen. Und bei mir ist dieser Bedürfnis, impulsiv zu sein oder etwas unerwartet zu leben oder extreme Positionen zu nehmen. Also Dinge, die in meinem normalen Leben, also die passieren nie. Also ich bin sehr rational und normalerweise ich bin nicht impulsiv und ich erfahre keine extreme Situationen normalerweise. Und ja, und durch diese musikalischen Erfahrungen lebe ich ein viel volleres Leben.
Und zentral für diesen Prozess oder sogar die Voraussetzung dafür sei das Zuhören.
Zuhören ist so ein komplexes Phänomen, weil es funktioniert so anders als das Sehen oder das Rauchen. Was ich wirklich mit meiner Musik kommunizieren will, ist das Zuhören zu verändern, dass man neu zuhören will. Das hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun, das hat auch viel mit Meditation zu tun, also wie ich Klänge zuhöre, also wie ich diese interpretiere, neue Dinge zuhören kann und sie akzeptieren.
Also das Zuhören ist ja sowieso etwas ganz Zentrales in der Gesellschaft. Und wenn jetzt Menschen heute so oft am Handy sitzen, dann ist Zuhören auch schwieriger, jetzt Zuhören von anderen Menschen. Und wenn ich mich jetzt in ein Konzert begebe, dann ist das ja wie ein geschützter Raum irgendwie.
Ja, ein Fenster.
Ein Fenster, wo ich tatsächlich das Handy wegstecke und ausschalte und wirklich zuhöre.
Aber das ist immer noch schwierig zuzuhören, weil wir so gewohnt sind, diese kurze Aufmerksamkeitsfenster zu haben, wegen die Social Media und die Handy und alles. Und ich finde das immer eine Herausforderung, so eine Stunde zu sitzen und einfach zuzuhören. Also es ist nicht einfach.
Und darum sind solche multimedialen Projekte wie eben beim Festival Interfinity vielleicht wichtig, um das Zuhören zu erleichtern, wenn komplexe Fragen verhandelt werden, um neugierig zu machen. Trotzdem stellt sich die Frage, was erreicht man damit, wenn man drängende Gesundheitsthemen wie eben die Antibiotikaresistenzen, die ja letztendlich auch politisch sind, wenn man die mit Kunst zusammenbringt? Kann man damit zum Beispiel die Abgabe von Antibiotika an Tiere beeinflussen? Oder erreicht man die Spitäler und Hausärzte, so dass sie in sich gehen und weniger rasch Antibiotika verschreiben? Nein, natürlich nicht, sagt Jair Klartak.
Ich habe nicht die Hoffnung, dass meine Musik die Leute überzeugen, dass man muss nicht zu viel Antibiotika nutzen. Ja, es soll nicht didaktisch oder pädagogisch sein. Das geht mehr um die Beziehung zwischen dieser politischen Position und ich als individuell. Und es geht mehr um die Emotionen. Dann kann man manchmal damit identifizieren. Vielleicht kann das Publikum manchmal sagen, ich kenne diese Emotion, ich kenne dieses Gefühl bei dieser Diskussion, dieses Themas. Wirklich nicht didaktisch, sondern das kommt zu dieser emotionalen Schicht von die Wahrnehmung dieses Problems.
Kommt dazu, dass die Superbugs wirklich Stoff für ein Krimi oder eine Oper oder ein Tanzstück liefern. Immerhin wird da eine Art Gesamtkunstwerk geboten am nächsten Mittwoch in der Volta-Halle in Basel. Da ist ein Streichquintett, E-Gitarre und zwei Schlagzeuger, dann ein Tanzensemble, ein Sprecher und Lichtdesign. Surviving Superbugs, A Dance to Resist, das verspricht ein Spektakel zu werden und hoffentlich auch eine Insel des Zuhörens, der inneren Welt, die für Jair Klartak so wichtig ist.
Surviving Superbox, A Dance to Resist. Das Stück wird, Sie haben es gerade gehört, nächsten Mittwoch zweimal gezeigt beim Interfinity Festival in der Volta-Halle in Basel. Sie hören die Sendung Künste im Gespräch und jetzt blicken wir auf Eugénie Repetit. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Comédienne. Vor 15 Jahren hat sie sich mit ihrer Kunstfigur Gina alleine etwas naiv und erfrischend direkt in die Herzen des Publikums gespielt und getanzt. Ja, und dann wurde es still um Eugénie Repetit. Jetzt ist sie zurück mit dem Soloprogramm Comeback. Anfang März hatte das Stück in Lausanne Premiere und Tanzkritikerin Maya Künzler hat Eugénie Repetit getroffen.
Eugénie Repetit ist Tänzerin und Choreografin. Doch nicht so, wie man sich landläufig Tänzerinnen vorstellt, ätherisch und gärtenschlank. Eugénie Repetit ist eine Erscheinung, füllig und kurvig, aber genauso wendig wie andere Tänzerinnen. Und sie hat auf der Bühne eine unglaubliche Ausstrahlung. Sie versteht es vom ersten Moment an, ihr Publikum zu packen und für sich zu gewinnen. Mit einer hundertprozentigen Präsenz und neckischem Charme. Auch an diesem Abend, dem zweiten nach der Premiere ihres jüngsten Solostücks Comeback.
Tout le monde est là ce soir, mais tout va bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est ce qu'on va voir. Ce soir, si tout va bien, mais regardez voir, écoutez voir, parce que ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, heureusement, ce soir.
Nur mit einem Duvet um sich geschlungen, hat Eugénie Repetit die Bühne betreten und spielt mit der Erwartung des Publikums. Was denken die Zuschauer und Zuschauerinnen? Was geht ihnen durch den Kopf? Das Duvet wird später zu einer Leinwand, zu einer Projektionsfläche. Mit schnellen Griffen verwandelt Repetit ihre Bühne und schafft neue Spielmöglichkeiten und Imaginationsräume. Einmal rollt sie einen langen, nicht roten, sondern golden glitzernden Teppich nach vorne und wickelt sich in das sperrige Teil ein, als wäre es ein Stück Stoff. Schließlich setzt sie sich auf einen Stuhl und fragt sich scheinbar ratlos, wie das Stück nun weitergehen solle. Das Publikum ist entzückt und lacht. Diese Offenheit und Selbstironie, dieses Spiel mit Virtuosität und Fragilität sind typisch für Eugénie Repetit.
Und ich spiele mit dem Imperfekt, weil es ist so interessant und spannend und darin kann man so viel finden. Das Stück hat mit dem zu tun und es ist Suchen und Versuchen, eigentlich mein Leben, 1:1. Aber das Stück ist eine Inszenierung für die Bühne und es hat Referenzen, die man erkennen kann von Show, Kabarett, Musical, Showbusiness, Glamour, roten Teppich. Also diese Referenzen, die sind eigentlich ein bisschen weit weg von uns, oder?
Der Begriff Comeback suggeriert Show und Glamour. Bei Eugénie Rébété dient er als Kunstgriff, um den Kontrast zur Alltagswelt noch schärfer herauszuarbeiten. Comeback bedeutet bei ihr eben auch, dass wir nicht alles im Griff haben, auf die Nase fallen und uns immer wieder aufrappeln müssen.
Es gibt nicht ein Comeback, wo ich irgendwo ankomme und sagen kann, ich habe es geschafft, sondern ich mache es immer wieder, wie in einem Leben.
Wie im Leben, sagt Eugénie Rébété. Für sie ist dieses Stück auf einer weiteren Ebene tatsächlich ein Comeback, eine Rückkehr auf die Bühne. Denn die Tänzerin und Choreografin ist Mutter geworden und hat 2 Kinder zur Welt gebracht. Ihr erstes Kind ist 2016 geboren, das zweite 2020, in der Zeit von Corona. Rebetes Mann ist der Zürcher Artist und Choreograf Martin Zimmermann, ein international gefragter Künstler.
Mein Partner und ich müssen wie ganz anders funktionieren mit Kindern und wir haben Berufe, die sind schon nicht super kompatibel mit einem Familienleben. Und beiden wollten den Beruf weitermachen, weil wir können nur das, oder? Wir haben keine Plan B. Und er war immer weltweit unterwegs. Ich habe die Kinder getragen und geboren und es hat sich so ganz natürlich ergeben, dass ich bin die mehr zu Hause bleibt.
So wunderbar die Erfahrung der Mutterschaft auch sei, meint Rébété, so schwierig wurde es manchmal auch.
Und da fühlte ich mich zum ersten Mal meines Lebens, das muss ich schon sagen, in eine sehr prekäre Situation. Ich war abhängig von meinem Partner finanziell. Meine Energie war fast weg, weil die ganze Energie ging zu den beiden Kindern.
Und weg war auch der Humor, der für die Künstlerin so typisch ist. Eugénie Rébété erzählt, dass sie etwas zu lange gewartet habe, bis sie sagen konnte, es gehe ihr nicht gut. Sie brauche mehr Raum für sich.
Ich bin einfach sehr glücklich und auch stolz, dass ich es jetzt wieder schaffe, eine gewisse Balance zu finden zwischen Familie und Beruf. Und dass ich jetzt 2025 wieder auf die Bühne gehe als Solokünstlerin. Meine Kinder sind in Zürich und die sind sehr zufrieden, dass ich das mache. Sie vermissen mich, ich vermisse sie, aber bald bin ich wieder zu Hause. Und es ist so schön, dass es wieder passiert so.
Auch das Publikum im Théâtre Boulimie in Lausanne findet es offensichtlich schön, dass es wieder passiert. Es amüsiert sich prächtig. Schon in ihren vorhergehenden Solostücken hat Eugénie Rébété mit den Zuschauerinnen und Zuschauern geplaudert, geflirtet und gesungen. Doch in Comeback wird die Stimme noch wichtiger. Die Comédienne singt eigene Lieder.
One woman, one show, and I'm mostly slow, mostly late. Mostly passionate, mostly caring, I'm mostly daring, mostly Swiss, I'm mostly okay.
In den letzten Jahren habe ich viel gesungen zu Hause und immer wieder Lieder kreiert und die Stimme ist noch wichtiger für meine Arbeit geworden. Mit dem Körper hat man mit dem Alter Grenze. Ich muss immer wieder meinen Körper weiter trainieren. Ich bewege mich gerne, aber es geht eher zurück mit der Zeit. Es braucht noch mehr Zeit, um mich aufzuwärmen und ich brauche mehr Zeit, um mich auszuruhen. Und das ist auch schön. Das ist voll okay. Und es war wirklich eine sehr schöne Entdeckung für mich, dass meine Stimme hat so viele Ressourcen.
Im neuen Stück ist die Künstlerin ihren Träumen nochmals näher gekommen.
Ja, ich habe immer davon geträumt, eine Art Comedy-Musical zu machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, heute mache ich sowas, eine Art Kabarett-Comedy-Musical, also in eine ganz eigene Art. Ja.
Sie habe sich freigespielt, erzählt Eugénie Rébété. Sie verstehe heute auch besser, was sie mache. Sie sei 40 und um viele Erfahrungen reicher. Damals, vor 15 Jahren, als sie Gina kreierte, erzählt Rebete, habe es ihr geholfen, der Figur einen Namen zu geben. Heute brauche sie das nicht mehr. Im Comeback steht Eugenie als Eugenie auf der Bühne, zwar auch als Bühnenfigur, aber als eine, die sehr offen und auf ehrliche Weise mit dem Publikum kommuniziert.
Durch die heutige Gesellschaft tendenziell ist man eher mehr isoliert und es gibt so viele krasse Trennungen, oder? Man muss auch Meinung nehmen und es gibt tiefe Veränderungen und mein sehr kleiner Beitrag an der heutzutage Zeit ist einfach zu sagen, ich singe und tanze für euch.
Die Zuschauerinnen und die Comedienne auf der Bühne teilen etwas miteinander, etwas sehr Menschliches.
Ich glaube, diese Komplexität von Frau sein, von Mensch sein, kann ich heute besser aushalten und ich finde sogar sehr interessant. Und in diesem Stück habe ich gesucht, wo steckt dein Humor, in welche Situationen und versucht von mein eigenes Lebenserfahrung, von diese Träume und dann Frustration und dann Müdigkeit und dann Neugier und dann Freude, dass alle diese Emotionen kreieren dann eine Partitur, eine Choreografie und erzählen was an die Menschen.
Rebete ist Tänzerin. Sie sagt, am Anfang eines Stücks stehe immer die Frage, was erzählt mein Körper? Und sie sei immer eine runde Tänzerin gewesen. Darüber habe sie sich in den früheren Solostücken immer auch etwas lustig gemacht, sozusagen vorbeugend, denn sie wollte, dass ihre rundliche Figur akzeptiert sei und nicht als Problem gesehen werde. Doch jetzt habe sich da etwas grundsätzlich verändert. Sie wolle sich für ihren Körper nicht mehr rechtfertigen. Sinnlichkeit, Humor und auch eine Prise Abgründigkeit prägen ihr neues Stück. Das sind immer wieder Momente, wo Rebete mit leiser Ironie eine Frage in den Raum wirft. Alles fließt ineinander, Tanz, Stimme und Slapstick. Und die neue Arbeit ist wieder ein Solo geworden, wie schon Gina Encore und ihr drittes Stück Bienvenue von 2017. Fühlt sich Eugenie Rebete am wohlsten allein auf der Bühne?
Wenn ich auf der Bühne bin, allein kann ich mich sehr gut konzentrieren. Ich kann vieles wagen. Ich komme an einem Ort an, wo ich Risiko nehme, wo ich etwas versuche, wo ich Freiheit suche und wo ich immer wieder versuche, diese Ehrlichkeit zu finden.
Rebete betont, dass sie zwar allein auf der Bühne sei, aber begleitet und getragen von einem großen Team. Neu aber ist, dass sie Comeback selber inszeniert hat. In den drei früheren Solos hat ihr Lebenspartner Martin Zimmermann Regie geführt. Das ging irgendwann nicht mehr für sie, erzählt die Künstlerin. Sie fühlte sich abhängig.
Deswegen habe ich mich entschieden, während ein paar Jahren keine Solostücke zu machen, sondern herauszufinden, was ist meine Sprache auf der Bühne als Künstlerin? Wie schreibe ich ein Stück? Wie inszeniere ich Stücke? Was ist mein Rhythmus? Was ist mein Atem? Was ist eigentlich mein Humor?
Einen eigenen Weg zu finden war wichtig und genauso wichtig ist es für sie, nun wieder aufzutreten.
Ich bin eine Schweizer Künstlerin. Ich versuche nicht, ein Stück zu machen, die eine Art Hommage an Showbusiness oder so. Ich versuche, wie wirklich etwas ganz Eigenes zu machen. Und es ist für mich schon die Frage, ja, wie sichtbar muss ich sein als Künstlerin, damit ich existieren kann? Mein Beruf hat zu tun mit Sichtbarkeit.
Eugenie Rebete ist zurück auf der Bühne. Und da wird sie wohl auch noch etwas bleiben.
Eugenie Repeté gibt am 4.4., also morgen, im Tanzhaus Zürich mit einer deutschschweizer Version von Comeback. Und danach geht sie auf Tour durch die Deutschschweiz. Das war's für diese Woche von der Sendung Künste im Gespräch. Falls Sie nicht beide Teile der Sendung gehört haben, Künste im Gespräch gibt's auch online zum Nachhören oder natürlich zum Weiterempfehlen, entweder in Ihrer Podcast-App oder sonst auf srf.ch/audio suchen Sie nach Künste im Gespräch. Und wenn Sie noch ein Feedback haben, dann sehr gerne per Mail an studio@srf2kultur.ch. Das Ensemble Zephyro spielte drei Sätze aus dem Concerto B-Dur von Georg Friedrich Händel. Es muss nicht immer Liebe auf den ersten Blick sein. So ging es auch Claire Wangsi mit dem Klavier. Als sie 6 Jahre alt war, bekam sie ein Klavier zum Geburtstag. Und das, obwohl sie sich gar keines wünschte. Sie musste also quasi Klavier spielen. Und so war es zuerst eine Verpflichtung. Aber eine Verpflichtung, die sie dann zu lieben begann, wie sie mal im Interview sagte. Claire Wangsi spielt jetzt Scarlatti.
Thank you.
Claire Wangsi mit der Sonate Nummer 8 von Domenico Scarlatti. Weil sein Bruder Klavier spielte, wollte er definitiv etwas anderes spielen. Gil Shaham.
I have an older brother who was taking piano lessons. And so when I was 7 years old, I guess I was kind of jealous and I wanted to be different. And so I talked my parents into getting me a violin.
Ja, als Sechsjähriger bekam er seine Geige, weil er einfach nicht so sein wollte wie sein älterer Bruder, der Klavier spielte. Gil Shaham und seine Geige hören Sie jetzt, und zwar mit Freunden. Jakob Hefti zusammen mit Gil Shaham und Freunden. Sie spielten das Scherzo aus dem Septett Opus 20 von Ludwig van Beethoven.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romanyuk zusammen mit der Camerata Bern Anfang März serviert. Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es heute Abend um 8 auf SRF 2 Kultur.
Oboe statt Geige hier beim Rondo für Violine und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 373. François Löhle leitete von der Oboe aus die Camerata Salzburg. Donnerstagmorgen, es ist der 3. April, draußen sprießt und blüht zu Freude aller, außer jenen mit Heuschnupfen. Gesundheit, sag ich schon mal vorsorglich.
Thank you.
Schluss. Das Klaviertrio Hannover spielte hier den Schlusssatz aus dem Klaviertrio D-Moll von Emilie Meyer. Übrigens, diese war auch Künstlerin und soll hin und wieder Plastiken geformt haben aus, Achtung, jetzt kommt's, Weißbrot. Und diese habe sie dann auch noch verschickt. Ich hoffe, sie waren einfach nicht allzu lange unterwegs. Wie auch immer, se non è vero, e ben trovato. The English Chamber Orchestra spielte ein Stück aus To Be Sung on a Summer Night on the Water von Frederick Delius. Hier auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Michael Wieland. Das angekündigte Zollpaket von US-Präsident Donald Trump belastet die Schweizer Börse. Der Leitindex SMI liegt derzeit 1,7% im Minus. Ab Mittwoch wollen die USA 31% Zoll auf Importe aus der Schweiz erheben. Ausgenommen ist unter anderem die Pharmabranche. Was bedeuten die neuen US-Zölle für andere Bereiche, wie die Schweizer Tech-Industrie? Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem, befürchtet, dass Schweizer Unternehmen Kundinnen und Kunden verlieren.
Also bei einem Zoll von über 30% reden wir nicht mehr von einer graduellen Verteuerung oder einer graduellen Verschlechterung der Wettbewerbssituation, dann sind die Auswirkungen massiv. Wir sind in Konkurrenz oftmals mit Konkurrenten aus der EU, aus dem deutschen Raum, aus dem norditalienischen Raum. Und dort sind die Zölle, ich sage jetzt, nur 20%. So haben wir gegenüber der EU einen relativen Nachteil von 10%. Und dann ist das einfach etwas günstiger. Und dann kann der Kunde natürlich auch ausweichen.
Der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economie Suisse spricht von einer handelspolitischen Eskalation. Es gebe aus ökonomischer Sicht keine nachvollziehbaren Gründe für diese geplanten Zölle. 9.048.900 Personen haben am Ende des vergangenen Jahres in der Schweiz gewohnt, so viele wie noch nie. Die ständige Wohnbevölkerung nahm gegenüber dem Vorjahr um knapp 87.000 Personen zu, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Zahl der Einwanderungen ging im Vergleich zum Vorjahr zurück, blieb aber laut Bund auf einem hohen Niveau. Die Geburten nahmen derweil ab, das dritte Jahr in Folge. Einen Anstieg der Wohnbevölkerung verzeichneten alle Kantone. Prozentual am stärksten wuchs die Bevölkerung im Kanton Schaffhausen, am geringsten in den Kantonen Appenzell-Ausserrhoden und Tessin. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist zu einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest eingetroffen. Geplant ist ein Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban und auch mit dem ungarischen Staatspräsidenten Tomasz Sulyok. Es ist der erste Besuch Netanyahus in Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im letzten November einen Haftbefehl gegen ihn verhängt.